Auch von mir wunderschönen guten Morgen heute zum vierten Advent. Ich dachte gerade bei diesen Liedern, manche in Dur, manche in Moll, das ist typisch für Advent. Für uns heute ist es ja so eine schrittweise Vorbereitung auf Weihnachten, aber eigentlich ist die Adventszeit vom Gedanke her eine Fastenzeit gewesen, eine innere Vorbereitungszeit und dann die Freude von Weihnachten. Wir feiern den vierten Advent, wir feiern bald Weihnachten. Die kürzeste Weihnachtsgeschichte steht im Johannesevangelium. Das Wort war Gott. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Alles ist geschaffen durch dieses Wort. Und dann heißt es in Vers 14, das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Seit ich dieses Wort lese, denke ich immer wieder, eigentlich müsste das anders heißen. Das Wort wurde Mensch und wir sahen seine Menschlichkeit. Er war ja ein kleines Baby, in Windeln gewickelt, wie wir alle am Anfang auch. Wir sahen seine Menschlichkeit und gleichzeitig war in diesem Menschen die Herrlichkeit Gottes. Und das ist die Spannung im Advent, das ist die Spannung in der ganzen Bibel. Und das ist heute mein Thema, die Spannungsfelder oder die Paradoxe des Glaubens oder auch die Polaritäten des Glaubens, seine Menschlichkeit, seine Herrlichkeit. Der erste Advent, er ist gekommen als Mensch, er hat hier gelebt und kurz zusammengefasst, er ist für die Schuld der Welt gestorben, die Schuldfrage ist geklärt. Zuletzt sagte Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt. Aber er hält seine Macht und seine Gewalt noch zurück. Die Machtfrage scheint noch nicht geklärt. Wenn Gott allmächtig wäre, dann dürfte er doch das und das nicht zulassen. Das ist ja ein ganz häufiges Argument, was man hört. Ein Ärgernis, ein Anstoß für viele, vielleicht auch ein Vorwand, dass man sagen muss, naja gut, also das kann ja kein vernünftiger Gott sein, mit dem will ich eigentlich nichts zu tun haben. Wenn Gott allmächtig wäre, dann müsste er doch. Vielleicht verstehen wir diese Spannungsfelder oder diese Polaritäten, wenn wir nochmal überlegen, warum feiern wir viermal Advent? Das ist jetzt meine Theorie. Ich habe auch nicht so gründlich nachgeforscht, weil mir meine Theorie selber genügt hat. Im Alten Testament, bei diesen Voraussagen, sind ja diese vier Advente eigentlich manchmal in einem Vers komprimiert. Uns ist ein Kind gegeben, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Aber die Herrschaft hatte Herodes, Jesus musste fliehen mit Maria und Josef. Zum Schluss fiel er unter die Herrschaft der Römer und des Hohen Rats und so weiter. Deswegen war die Enttäuschung so groß bei vielen seiner Zeitgenossen. Sie sagten, das kann nicht sein, der hat es doch gar nicht erfüllt, was da vorausgesagt ist. Das ist nicht der Messias. Und dieses Paradox oder diese Polarität führte bei vielen zur Ablehnung. Bis heute. Zur Enttäuschung. Deswegen jetzt meine Theorie oder meine Erklärung. Viermal Advent. Der erste Advent. Jesus ist gekommen als Mensch. Er wurde geboren als Baby, als Mensch, hat gelebt auf dieser Erde. Der zweite Advent erinnert uns daran, dass Jesus täglich zu uns kommen will und gegenwärtig ist. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird, zu dem werde ich hereinkommen und mit ihm das Mahl halten. Jeden Tag, jede Stunde. Das dritte Kommen, wenn er kommen wird und seine Gemeinde zu sich holen wird. Wir nennen das die Entrückung oder auch die erste Auferstehung. Und er wird auf dieser Erde ein Friedensreich aufbauen, ist ganz oft vorausgesagt im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und das vierte Kommen, nach diesem Friedensreich, wird er kommen zur zweiten Auferstehung, zum Endgericht, zur Schöpfung eines neuen Himmels und einer neuen Erde. So verstehe ich diese vier Advente und in dieser Gesamtschau sind all diese Verheißungen erfüllt, die im Alten Testament gegeben werden und die auch Jesus selber erzählt hat, seinen Jüngern und genannt hat. Aber sie haben es oft nicht verstanden. Das heißt immer wieder, sie verstehen nicht, was er ihnen gesagt hat über die Bedeutung seines Todes. Vorgestern stand in der Losung, Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr versteht. Das heißt, dieser Mensch, Jesus war geboren, alle sahen seine Menschlichkeit. Ohne erleuchtete Augen des Herzens oder des Glaubens kann man nicht erkennen, wer Jesus wirklich war. In diesen alten Advents- und Weihnachtsliedern, die wir gesungen haben, kommen alle diese vier Kommen eigentlich vor. Wie soll ich dich empfangen? Das ist der zweite Advent. Wie soll ich dich empfangen? Ich persönlich. Und dann heißt es zum Schluss, er kommt zum Weltgerichte, zum Fluch dem, der ihm flucht. Mit Gnade und süßem Lichte dem, der ihn liebt und sucht. Ich denke, wir müssen diese Polarität aushalten. Dieses Paradox, was jetzt schon erfüllt ist und was noch nicht erfüllt ist, was aber kommen wird. Es ist schwierig, dieses Paradox auszuhalten. Wir sind vielleicht dran gewöhnt und es geht so runter und wir staunen gar nicht mehr so drüber. Aber am Anfang in den ersten Jahrhunderten gab es deswegen sogar Jesuskriege. Die einen sagten, er war ganz Mensch. Und die anderen sagten, ja, aber er war immer auch Gott, als er auf der Erde war. Es war mir nicht bewusst, aber als wir in Armenien waren im Urlaub mal, da hat uns die Reiseführerin das erklärt, den Unterschied zwischen der Monophysären und der Duophysären Kirche. Also Monophysär, eine Natur, Jesus war immer Gott, im Himmel und auf Erden, immer Gott. Und die anderen haben gesagt, er war Gott und Mensch. Und sie haben Kriege geführt miteinander. Verrückt, denken wir. Wenn wir diese Polaritäten nicht aushalten, sondern sagen, nur das ist die Wahrheit oder nur das ist die Wahrheit, dann bekämpft man sich. Bis heutzutage. Es kommt zu Kirchenspaltungen deswegen. Wenn wir die Polarität als Geheimnis erkennen und beide Aspekte erkennen und stehen lassen, dann können wir staunen und Gott anbeten. Aber die Bibel ist voll davon, von diesen sogenannten Paradoxen oder Polaritäten, die wir selber eigentlich nicht richtig zusammenkriegen. Ich will noch ein paar nennen. Zum Beispiel wird in der Bibel immer wieder gesagt, wir sind erwählt. Vor der Schöpfung der Welt hat Gott uns schon gesehen und erwählt. Und dann ist natürlich auch klar, wir haben die Verantwortung. Wir müssen uns entscheiden, für oder gegen Gott. Und auch darüber gab es so viel Streit in der Kirchengeschichte, über diese Frage des freien Willens. Bin ich erwählt von Gott in dem Sinn, dass ich nur praktisch eine Marionette bin? Oder habe ich den freien Willen, mich für oder gegen Gott zu entscheiden? Und viele Christen konnten sich nicht einigen und sagten, das ist die Wahrheit. Nein, das ist die Wahrheit. Und es gab Streit. Anstatt diese beiden Aspekte zu akzeptieren. Aber das ist nicht so einfach. Mein Vater hat uns das immer wieder mal so erklärt und ich fand das Bild ganz hilfreich. Wie ein Torbogen. Da steht drauf, wenn ich von meiner Seite komme, du bist gerufen. Entscheide dich oder folge mir nach. Und dann entscheide ich mich, ich denke, ich entscheide mich, folge Jesus nach, geh durch diesen Torbogen, geh durch in seine Nachfolge. Und irgendwann drehe ich mich rum und gucke auf diesen Torbogen und von innen steht, ich habe dich erwählt, sagt Jesus. Kriegen wir nicht zusammen. Wenn ich nur das Zweite glaube, dann sage ich, na, dann kann ich ja nichts dafür. Dann warte ich halt, bis das irgendwie funkt in mir. Aber das ist diese Polarität, die zusammengehört. Ist der gleiche Torbogen, die unterschiedliche Perspektive. Im Psalm heißt es mal, Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Aber er hat uns geschaffen in seinem Bild, dass wir selber gestalten, entscheiden, leben. Das heißt, dass Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche, das ist auf Könige bezogen oder auf Fürsten, auf Herrscher dieser Welt, die vielleicht gar nichts mit Gott zu tun haben wollen. Gott lenkt ihre Herzen. Es wird ja zum Beispiel, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war und wieder zurück sollte nach 70 Jahren, war dieser Kyros beteiligt. Und dann heißt es, mein Knecht Kyros, ein König von Persien war das dann, der mit Gott wahrscheinlich gar nichts zu tun haben wollte oder konnte, weil er ihn gar nicht kannte. Er wird in der Bibel genannt, mein Knecht Kyros führt euch wieder zurück. Gott lenkt die Herzen wie Wasserbäche. Und trotzdem bleibt diese Wahrheit auf der anderen Seite bestehen. Wir und jeder Politiker, jeder, der irgendeine Verantwortung hat, ist gerufen zu gestalten, zu entscheiden. Paulus drückt es mal ganz stark aus in einem Vers, Philipper 2, Vers 12 und 13. Schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Also setzt alles dran, kämpft dafür. Und dann sagt er, denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen kriegen wir auch nicht zusammen. Das Zweite könnte uns ja ganz passiv machen. Das Erste könnte uns ganz verbissen machen. Wir müssen kämpfen. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen studieren. Wir müssen uns hineindenken, dass wir endlich verstehen, um was es geht. Und diese beiden Polaritäten zusammen, das ist dann die ganze Wirklichkeit Gottes. Ganz krass sagt es Gott mal im Jeremia. Jeremia 31, Vers 28. Gerade so, wie ich über das Haus Israel gewacht habe, um auszureißen und einzureißen und zu verderben und Unheil zu bringen, so wache ich auch über sie, um aufzubauen und zu pflanzen, spricht der Herr. Ist das der gleiche Gott? Kommt nicht alles Gute von Gott und alles Böse vom Bösen, vom Teufel? Das wäre einfacher zu verstehen. Die ganze Bibel ist voll davon. Gott ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und die Bibel ist auch voll davon, Gott hat einen Zorn. Psalm 90, dieser berühmte Psalm, den wir gerne an Silvester lesen, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen und sterben müssen. Und auf der anderen Seite, so sehr hat Gott die Welt geliebt, jeden einzelnen Menschen geliebt, dass er seinen Sohn gab. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter, noch ein paar Beispiele, damit wir verstehen. Wir wollen gerne ein klares, einheitliches Gottesbild, wollen das verstehen. Und die Bibel zeigt die ganze Breite. Wir sind erlöst. Jesus hat uns befreit von allem, von Sünde, Tod und Teufel und Hölle und so weiter, egal was, von uns selber. Wir sind befreit, aber wir werden auch krank, wir werden sterben. Paulus schreibt mal, wir warten auf die Erlösung unseres Körpers. Wir warten auf die vollständige Erneuerung. Wir haben sie noch nicht. Oder Johannes in die gleiche Richtung, 1. Johannes 3, Vers 2. Ihr Lieben, wir sind jetzt Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder und alles, was dazugehört, gehört uns. Aber was wir einmal sein werden, ist noch nicht sichtbar. In dieser Spannung leben wir. Und wenn wir die Spannung nicht aushalten, sondern auf die eine oder andere Seite tendieren, dann wird uns die andere Seite, erscheint uns wie eine Irrlehre. Jesus ist Sieger und heilt alle Krankheiten. Oder erst dort im Himmel wird es kein Leid und kein Geschrei mehr geben, kein Schmerz, keine Tränen. Das ist beides die Wirklichkeit Gottes. Jesus heilt, Jesus kann heilen. Wir werden krank und werden sterben. Und im Himmel einmal oder in der Zukunft einmal werden alle Krankheiten, alles Leid, alle Tränen nicht mehr da sein. Für uns ist wichtig, dass wir diese Polaritäten nie gegeneinander ausspielen und dass wir die Menschen nie gegeneinander ausspielen und sagen, der ist ein Irrlehrer. Sondern wir müssen erkennen, jeder erfasst einen Teil der Wirklichkeit. Und es ist gut, wenn wir beide Teile der Wirklichkeit erfassen und stehen lassen und nicht die eine Seite verfechten und verfallen, praktisch von einer Seite runterfallen vom Pferd. Weil es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Verständnis, dass wir sagen, das eine ist ganz richtig und das andere ist auch ganz richtig. Diese Spannungsfelder, die uns unauflösbar erscheinen, die uns manchmal fast zerreißen, wenn wir die Gegensätze betonen, die gehören zusammen. Und wie gehen wir damit um? Verunsichern uns das im Glauben? Wenn wir sagen, Jesus ist Sieger und heilt alle Krankheiten und jemand wird krank oder Angehörige werden krank und sterben? Wie können wir diesen Fallen entgehen, diesem Schwarz-Weiß-Denken einerseits oder einem Relativieren aller Glaubenssätze, aller Leitsätze des Glaubens? Das dürfen wir auch nicht. Viele Wahrheiten des Glaubens stehen nicht absolut da. Es gibt einen gegenüberliegenden Pol, nicht eine Gegenwahrheit, die die erste aufhebt, sondern die sie ergänzt. Paulus sagt dazu, wie wunderbar ist doch Gott in Römer 11, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? In Römer 11. Es geht nicht darum, dass wir alle diese Wahrheiten begreifen und verstehen, sondern es geht um Gott. Es geht um die Beziehung zu diesem Gott, dass wir mit seinen Augen sehen lernen und uns von ihm die Dinge und die Zusammenhänge erklären lassen. Und dann auch über das Geheimnis staunen, wo es keine Erklärungen gibt, wo Erklärungen nichts taugen, weil die Wirklichkeit unsere Vorstellung übersteigt. Ich habe vorher schon erwähnt, die Losung von vorgestern, das war für mich wie so ein Schlüsselvers. Gott gebe euch erleuchtete Augen eures Herzens, damit ihr erkennen könnt überhaupt. Und Advent ist auch so ein Geheimnis. Der, durch den die Welt geschaffen wurde, Jesus wird als echter Mensch Teil dieser Welt, Teil dieser Schöpfung und bleibt doch immer größer und sagt sogar einmal, ich und der Vater sind eins. Und er kann vom Tod nicht im Tod gehalten werden. Wer im Glauben wachsen will und vorankommen will, der kennt beide Dimensionen dieser beschriebenen Spannungsfelder und muss lernen, darin sich zu bewegen und darin auch mündig zu werden und sich nicht auf die eine Seite nur ziehen zu lassen oder auf die andere Seite, wo es vielleicht einfacher wäre. Denn dieses Paradox oder diese Polaritäten sind nicht, sagen wir mal im Bild, entfernte Verwandte des Glaubens, sondern sie gehören dazu. Die Mündigkeit im Glauben, das Reifwerden bedeutet deswegen zu lernen, diese Polarität nicht als Last oder Gefahr zu betrachten, sondern als etwas, was den Glauben reicher machen kann, tiefer machen kann, das Staunen über Gott größer machen kann. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, in Bezug auf den Glauben von solchen paradoxen Wahrheiten zu sprechen. Für manche kommt es wie ein Verrat vor. Wenn unser Gottesbild ganz rund und schlüssig wäre, frei von Ecken und Kanten, dann meinen wir, es gäbe nichts, worüber man stolpern könnte. Nichts, was unbequeme Fragen oder Zweifel aufwirft. Ich weiß noch damals, als ich Christ geworden war, nicht einfach so aus heiterem Himmel. Ich hatte eine lange Vorgeschichte und auch ein sehr christliches Elternhaus und hatte schon viel gelesen in der Bibel. Und ich dachte damals, man kann alle Fragen beantworten. Es gibt sicher eine Lösung, wahrscheinlich weiß ich sogar die Lösung von all diesen Fragen. So eine Überheblichkeit hatte ich damals. Der Wunsch, ein Gottesbild ganz rund und klar und keine Fragen. Aber dann, wenn wir so ein Gottesbild haben und dann mal plötzlich auf so ein Paradox stoßen, dann werden wir verunsichert und verwirrt. Und manche fallen vom Glauben ab und sagen, das kann doch nicht sein, das muss doch klar sein. In der Bibel ist es anders. Zum Beispiel die Psalmdichter werfen Gott angesichts der vielen Ungerechtigkeiten in der Welt immer wieder ihr fragendes Warum entgegen. Wir sagen ja oft heute, wir sollen nicht warum fragen, sondern wozu. Wozu war was gut? Aber die Psalmdichter schlagen diesen unseren seelsorgerlichen Rat in Wind. Sie sagen immer wieder, Gott, warum schweigst du? Warum heilst du nicht? Warum geht es den Gottlosen so gut und den Frommen so schlecht? Sie stecken mittendrin in dieser Spannung, in diesem Paradox und verstehen es nicht. Der Prophet Habakuk wirft Gott Ungerechtigkeit vor. Hiob beschwert sich bei Gott. Jeremia macht es genauso. Paulus schreibt, dass er Gott manchmal nicht verstehen kann, auch in seiner eigenen Lebensgeschichte. In der Offenbarung des Johannes, die Verfolgten und Getöteten klagen vor Gott, dass er so lange auf sich warten lässt und das erlittene Unrecht nicht rächt. Noch nicht rächt. Wie lange willst du noch warten, sagen sie. Es fügt sich nicht einfach das eine ins andere, so ganz harmonisch. Es werden nicht alle Fragen beantwortet. Es geht nicht alles auf in unserer Sicht. Und ein Hauptgrund sind diese Spannungen, die uns die Polaritäten des Glaubens zumuten. Gott mutet uns das zu. Und das wirft uns wieder auf die Frage, wie gehen wir damit um? Es geht nicht um das Beharren auf einer Wahrheit in diesem Spannungsfeld, sondern es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Jesus ist der Sieger und zu ihm wollen wir gehören und wissen gleichzeitig, er hält seine Macht oft noch zurück. Meistens. Das ist die Spannung im Advent. Und diese Spannung wirft uns umso mehr auf Jesus. Die zwei Advente haben wir ja schon hinter uns. Er war gekommen, wir haben ihn eingeladen in unser Leben. Und deswegen wollen wir uns umso mehr an ihn binden, weil wir wissen, zweimal Advent steht noch aus. Wir wollen ihm vertrauen, dass er trotz allem die Welt und auch unser kleines Leben in seiner Hand hat. Und dass er wiederkommen wird und unsere Welt und unser Leben vollenden wird. Wenn Glauben eine Vertrauenssache ist, dann kommt es mehr an auf diese Beziehung zu Jesus als auf Beharren auf bestimmten Wahrheiten. Dann sind diese sich gegenüberliegenden Pole keine Gefährdung, sondern eine Einladung, immer wieder einen neuen Schatz zu bergen oder zu heben. Mal auf der einen Seite, mal auf der anderen Seite. Und sich an diesen neu entdeckten Schatz auch zu freuen, weil er uns in Staunen versetzt und in die Anbetung Gottes führt. Und eins bleibt immer wichtig, die Abhängigkeit von demjenigen, der über all diesen Polaritäten steht und sie bis ins Äußerste durchschaut und am Ende auch auflösen wird. Das ist unser großes Vertrauen auf Jesus, dass er es auflösen wird, dass ihm nichts entgleitet, dass all das, was er verheißen hat, was er angefangen hat und verheißen hat, auch vollenden wird. Nochmal Paulus, Römer 11. Wie wunderbar ist doch Gott, wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen. Denn wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wer hat Gott jemals so viel gegeben, dass Gott ihm etwas zurückerstatten müsste? Denn alles kommt von ihm. Alles besteht durch seine Macht und ist zu seiner Herrlichkeit bestimmt. Ihm gehört die Ehre in Ewigkeit. Amen.